Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer, schön, dass Sie dabei sind. An dem Tag, an dem das dritte Springen der Vierschanzentournee anstand. In Deutschland lag das Augenmerk besonders auf Karl Geiger, der in den ersten beiden Springen Hoffnungen auf einen Tournee-Gesamtsieg aufflammen ließ. Auf der Bergiselschanze in Innsbruck waren aber heute die Windbedingungen mitentscheidend. Und da hatte Karl Geiger erst kein Glück. Aus Innsbruck berichtet Martin Thiel.
Erst der Schock, dann die Erleichterung, auf jeden Fall aber Verwirrung. Das waren die Gefühle, die Karl Geiger am Bergisel erlebt hat. Im Durchgang 1 der Absturz, kein Wind, keine Weite, 117,5 Meter, nur Platz 23. Im zweiten Durchgang Kämpferherz, 126 Meter, am Ende 8er. Karl Geiger zwischen Frust und Hoffnung.
War schon echt ein zäher Tag. Ich muss das jetzt mal noch heute Abend in Ruhe einordnen. Ich kann es noch gar nicht so richtig beurteilen, aber nach dem ersten Durchgang ist mir mal schon das Gesicht ein bisschen eingeschlafen.
Der Bergisel und seine Winde begünstigten andere. David Kubacki, der Pole, hatte Aufwind im ersten Durchgang, nutzte ihn und flog auf 133 Meter. Und der Sieger von Garmisch-Partenkirchen, der junge Norweger Marius Lindvik, machte es ihm nach. Und Lindvik ließ sich den Sieg im zweiten Durchgang nicht nehmen, trotzte sogar dem schlechten Wind.
Kräftiger Rückenwind, Lindvik quält sich runter und er reißt die rechte Hand nach oben. Er gewinnt!
Und so wurde das Gesamtklassement mächtig durcheinander gewirbelt. David Kubacki, der Pole, übernimmt die Führung vor dem Norweger Lindvik und Karl Geiger. Ryoyo Kobayashi, der bisher führende Japaner, fällt sogar auf Platz 4 zurück. Das heißt, Karl Geiger kann die Tournee vielleicht doch noch gewinnen. Jetzt muss er sich aber neu sortieren. Der Bergisel wühlte den coolen Karl ganz schön auf.
Momentan fällt es mir nur schwer, das Ganze einzuordnen, dass mehrere Sachen unglücklich zusammenkommen und deshalb ist es so, wie es ist. Aber es ist noch nicht vorbei.
Denn auch in Bischofshofen muss erst gesprungen werden, sagt Markus Eisenbichler, der selber kämpfen musste und nur 27. wurde. Aber sein Karl machte trotz der miesen Bedingungen das Beste draus.
Also mal ganz abwarten, also der ist schon in Topform und Behofen wird es wieder ganz normal und da springt er wieder gut und der braucht jetzt auch keinen Kopf machen.
Die Tournee bleibt also spannend bis zum letzten Sprung. Das weiß auch Stefan Laie, der am Bergisel der einzig konstante und damit beste deutsche Springer auf Platz 5 war. Er klettert damit in der Gesamtwertung auf Platz 6 und rollt wie im Vorjahr das Feld von hinten auf.
Heute war er wieder sehr gut mit dem 5. Platz und den nehme ich mit nach Bischofshofen und freue mich jetzt einfach auf meine Lieblingschance der Tournee.
Am Montag steht dieses vierte Springen an. Schon morgen endet ein großes Ereignis für die Skilangläufer, die Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme. Am vorletzten Tag gab es für die Männer und Frauen den Klassik-Sprint. Peter Sänger berichtet.
Der Norweger Johannes Høsflot Klæbo bleibt das Maß aller Dinge. Als bester Sprinter der Welt gewinnt er die 6. Etappe der Tour de Ski und setzt sich, auch dank Zeitgutschriften, vor dem Schlusstag an die Spitze der Gesamtwertung. Genau eine Sekunde vor den Russen Alexander Bolschunow. Weitere 14 Sekunden zurück hat auch dessen Landsmann Sergej Ustjugow noch Chancen auf den Gesamtsieg. Bester Deutscher war Sebastian Eisenlauer auf einem guten 11. Platz. Lukas Bögl schied schon in der Qualifikation aus und rutscht in der Gesamtwertung auf Platz 18. Der Tagessieg bei den Frauen ging an die Slowenin Anna-Maria Lampic. Durch Platz 17 rutschte Katharina Hennig vor der Schlussetappe hoch auf die Alpe Tschermis auf den immer noch guten 10. Platz. Unter den ersten 5 Läuferinnen sind 4 aus Norwegen. Theresa Johaug liegt dabei nur 3 Sekunden vor Astrid Jakobsen. Bei Männern und Frauen ist am Schlusstag Spannung garantiert.
Beim Ski-Alpin-Slalom-Weltcup der Frauen in Zagreb siegte heute die Slowakin Petra Vilova. Sie war selbst von der Dominatorin Michaela Schifrin aus den USA nicht zu schlagen. Die deutschen Fahrerinnen konnten ihren Aufwärtstrend nicht bestätigen. Christina Ackermann landete als beste Deutsche auf Platz 19. Für die deutschen Bobpiloten hätte die Bilanz beim Weltcup in Winterberg nicht besser sein können. Alle Treppchen waren am Ende des Wettkampftages besetzt mit deutschen Teammitgliedern. Uli Schäfer beginnt seinen Bericht mit dem Sieger, der damit 2 Erfolge auf einen Streich holte.
Schwarz, Rot und Gold, das waren die Farben in Winterberg. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern feierten die deutschen Bobfahrer jeweils 3-fach Erfolge. Besonders groß war der Jubel bei Johannes Lochner. Der Bayer hat nämlich mit seiner Crew seinen Europameistertitel verteidigt. Er gewann den Weltcup im Viererbob, der auch als EM gewertet wurde.
Dass es heute noch für den ersten Platz gereicht hat, da sieht man dann, was da für Emotionen dann frei werden und was da für Druck abfällt. Und ich glaube, das war für uns jetzt wieder ein wirklich wichtiger und guter Tag für die ganze Saison.
Lochner wird im Viererbob Viererbob die Saison zu Ende fahren, inklusive der WM im Februar in Altenberg. Ob er dort auch im Zweierbob zum Einsatz kommt, ist aber Stand jetzt mehr als fraglich.
Also jetzt erst einmal im Zweier fahren wir nichts mehr. Da müssen dann die Trainer entscheiden, wie es dann weitergeht, ob wir zur WM fahren oder nicht. Und je nachdem, wie das Jahr jetzt dann verläuft und ob die Motivation fürs nächste Jahr dann da ist, dann müssen wir halt dann einfach schauen, wie das Ganze jetzt sich so entwickelt.
Seine Teamkollegen aus Sachsen, Francesco Friedrich und Nico Walter, sind sowohl im kleinen als auch im großen Schlitten für die WM gesetzt. Olympiasieger Friedrich wurde bei der EM in Winterberg mit 200stel Sekunden Rückstand auf Lochner Zweiter. Nico Walter kam auf Platz 3. Auch die deutschen Frauen feierten einen Dreifacherfolg. Den Sieg im Zweierbob holte sich Stefanie Schneider aus Sachsen. Sie gewann knapp vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka und war selbst überrascht.
Eigentlich habe ich mit dem Ergebnis nicht gerechnet. Dachte eigentlich, sie macht das. Hätte sie ja auch fast. Aber wir hatten heute ein bisschen Glück auf unserer Seite. Und unten habe ich eine fliegen lassen und es hat gereicht.
Die junge Laura Nolte belegte bei ihrem Weltcup-Debüt Platz 3. Insgesamt war es ein super Wochenende für die Deutschen. 3 Rennen, 3 Siege und 8 von 9 möglichen Podestplätzen.
Gemessen an den Großereignissen ist auch der Handball ein Wintersport, wo sich jedes Jahr im Januar WM und EM abwechseln. Ende kommender Woche gilt es für die deutschen Handballmänner bei der anstehenden Europameisterschaft. Im Testspiel gegen Island lief heute trotz einiger Verletzungsausfälle im Team schon einiges gut zusammen. Thomas Kohs von einem deutlichen Sieg in Mannheim.
Mit einem guten Gefühl und reichlich getanktem Selbstvertrauen dürften sich die deutschen Handballer auf dem Weg nach Wien zum letzten Test am Montag gegen Österreich machen. Bundestrainer Christian Prokop war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 33:25 Erfolg gegen die Isländer. Er sah eine insgesamt tolle Teamleistung, aus der die beiden Torhüter herausragten. In der ersten Hälfte zeigte Andreas Wolf eine starke Leistung. Nach dem Wechsel überzeugte auch Johannes Bitter, der nach 5,5 Jahren sein Comeback vor den über 10.000 Zuschauern in Mannheim im Nationaltrikot feierte. Mit einem gelungenen Tempospiel zog die DAB-Auswahl Anfang der zweiten Hälfte davon. Deutlich wurde aber auch, dass nach den vielen Ausfällen im Rückraum im Angriffsspiel noch deutliches Steigerungspotenzial besteht. Am kommenden Donnerstag beginnt die Europameisterschaft für Deutschland. Das DAB-Team trifft zum Auftakt in Trondheim auf den EM-Neuling Niederlande.
Eine Überraschung gab es heute im deutschen Tischtennispokal. Erst verpasste Rekordgewinner Düsseldorf das Finale, dann holte sich ein Außenseiter den Titel, der erst 2015 in die Bundesliga aufgestiegen war. Erich Wartusch.
Mit diesem neuen Pokalsieger hat niemand gerechnet. Der HSV Grün-Wettersbach aus Karlsruhe gewinnt das Finale gegen den Favoriten aus Ochsenhausen mit 3:2 und Trainer Joachim Seckinger war geplättet.
Am liebsten würde man die Zeit jetzt hier anhalten, um diese ganze Situation hier zu genießen. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und ich freue mich unheimlich für die Mannschaft und für den Verein, weil die haben das verdient.
Schon im Halbfinale hatte Grün-Wettersbach überraschend den Bundesliga-Tabellenführer Saarbrücken rausgeworfen. Im Finale dann fehlt dem Titelverteidiger Ochsenhausen seine Nummer 1 Hugo Calderano wegen einer Verletzung. Dank Chiu holte im Einzel und Doppel jeweils einen Punkt für sein Team.
Allgemein als Mannschaft sind wir eine gigantische Truppe, auch als Verein würde ich schon sagen, wenn du die Fans da siehst im Rücken, die wir da hatten. Und wir haben jedes Spiel eigentlich mit der kleinsten, klitzekleinen Chance gewonnen, im Doppel dann alles nochmal zugeschlagen. Das war, ja, wir haben die Chancen genutzt, die wir heute bekommen haben.
Für die großen deutschen Stars endet der Pokaltag enttäuschend. Timo Boll verliert mit Düsseldorf sein Halbfinale gegen Ochsenhausen und auch Patrick Franziska mit Saarbrücken. Am Ende nur frustriert. Feiern kann dagegen dieses Mal der Außenseiter.
Es hatte sich schon länger angedeutet beim Fußballrekordmeister Bayern München. Heute gab es Vollzug. Schalkes Torhüter Alexander Nübel wechselt im Sommer nach München. Thomas Kattenbeck berichtet.
Nübel gilt als eines der größten Torwarttalente in Deutschland, erhält bei den Bayern einen 5-Jahres-Vertrag, kommt zudem ablösefrei. Der 23-jährige Schalker Torhüter geht damit einen ähnlichen Weg wie einst Manuel Neuer. Der kam auch als Kapitän aus Schalke, hatte aber deutlich mehr Bundesligaspiele. Die Frage wird sein, wie viel Spielpraxis Nübel neben Neuer erhalten wird. Der Nationaltorwart, demnächst 34 Jahre alt, soll intern bereits angekündigt haben, dass er wie bisher möglichst viele Spiele bei den Bayern machen möchte.
berichtet Thomas Kattenbeck. Und während der FC Bayern München inzwischen im Trainingslager in Katar weilt, hat die Nationalmannschaft der Männer aus den USA ihr Trainingslager in dem Emirat abgesagt. Die Entscheidung sei aufgrund der sich entwickelnden Lage in der Region getroffen worden, teilte der US-Fußballverband mit. Ursprünglich sollten ab morgen 25 Spieler knapp 3 Wochen lang in Katar trainieren. Und das war die letzte Meldung in dieser Ausgabe von Sport Aktuell. Sie können alle aktuellen Sportmeldungen unserer Redaktion auch auf Twitter verfolgen. Da heißen wir DLF Sport. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.